gute Nachricht in schlechten Zeiten. Darum geht es heute im RBB 24 Inforadio Forum in Kooperation mit der Evangelischen Akademie zu Berlin in der Berliner Friedrichstadtkirche. Es begrüßt Sie Miriam Meinhardt. Ja, aufgeregt und häufig auch mit dem Fokus auf das Negative. So verlaufen viele Diskussionen in der Politik, generell in der Gesellschaft und auch im Privaten. Nachrichten sind voll von Meldungen über das, was nicht funktioniert. Braucht es da mehr Fokus aufs Gelingen in den Medien und auch im gesellschaftlichen Diskurs? Wenn ja, wie kann das gelingen und ist wirklich alles nur eine Frage der Kommunikation? Darüber diskutieren die Politikerin Petra Pau, ehemalige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, der Journalist Wulf Schmiese, stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios hier in Berlin, die Psychologin Maylin Modrak von der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie und die Theologin Friederike Krippner, Direktorin der Evangelischen Akademie Berlin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, nachrichtlich dominieren gerade Themen wie Grönland, Iran, auch der Ukraine-Krieg. Alles schwierige, eher harte Themen, negative Themen. Welche guten aktuellen Nachrichten sind Ihnen denn heute begegnet, Frau Pau?
Oh, das ist jetzt überraschend. Also ich mach's mal so, ich war heute tatsächlich an meiner ehemaligen Wirkungsstätte im Deutschen Bundestag. Und für mich die gute Nachricht war schon die Einladung, die mich letzte Woche erreicht hatte, dass nämlich Kolleginnen und Kollegen von CDU, CSU bis zur Linken gesagt haben, du hast dich über Jahre mit dem Thema nationale Minderheiten beschäftigt und wie man ihnen eine Stimme geben kann. Das heißt, nicht wir über sie reden, sondern ermöglichen, dass sie selbst ihre Geschicke in die Hand nehmen. Willst du uns nicht mal deine Erfahrungen mitteilen? Kleiner Wermutstropfen, wir fangen früh um 8 an und müssen pünktlich 8.58 Uhr fertig sein, damit wir um 9 Uhr im Plenum sitzen. Also die gute Nachricht war schon, ich werde wertgeschätzt mit meiner Erfahrung, aber noch besser, sie haben sich eben quer über die Parteigrenzen heute früh geeinigt auf einen Fahrplan, haben sich nichts vorgenommen, was unmöglich ist, sondern sich verabredet auf 2, 3 Punkte, die ich jetzt hier nicht verraten darf, weil die Sendung wird in jedem Fall ausgestrahlt, bevor die sich geeinigt haben mit ihren Kollegen in den mächtigen Fraktionsvorständen. Aber sie haben sich eben auf die Punkte geeinigt, wo sie sagen, das könnten wir schaffen, in unseren Fraktionen dafür zu sorgen, dass sich auch die Kollegen, die sich damit nicht befassen, endlich diesem Thema zuwenden. Also das war für mich einfach so ein Erfolgserlebnis.
Also tatsächlich eine positive Meldung, die aber noch keinen Niederschlag gefunden hat.
Ja, aber sie kümmern sich und sagen nicht nur, was alles nicht geht.
Herr Schmiese, an was erinnern Sie sich denn? Denn das, sage ich mal, was negativ passiert ist, das wissen die meisten direkt zu berichten.
Ich glaube, das ist mal die Frage der Perspektive. Und dann war eine positive Nachricht sicher, dass 13 oder 15 Bundeswehrsoldaten sich auf nach Grönland machen. Jedenfalls wäre ich Grönländer, wäre das sicherlich eine positive Nachricht. Und wir neigen dazu, das natürlich als Unordnung der Welt zu sehen. Aber die Leute auf Grönland sagen, endlich passiert was. Vielleicht ist das die Frage, aus welchem Blickwinkel man das Ganze betrachtet.
Vielleicht auch immer eine Frage der Perspektive, genau. Frau Modrak, an was erinnern Sie sich als Psychologin? Haben Sie Nachrichten gehört heute?
Mir ist gerade heute ein Bericht begegnet über Menschen in der Ukraine, der in den Blick genommen hat, wie Menschen in Mariupol ihren Alltag navigieren und gemeinsam sich unterstützen und auch ein großes Maß an ehrenamtlichem Engagement erfahren. Und ähnlich wie Sie, Herr Schmiese, würde ich mich anschließen, dass es auch eine Frage der Perspektive ist. Und gerade wenn wir heute Medienberichterstattung aus psychologischer Sicht in den Blick nehmen, dann geht es nicht primär darum, Negatives oder Leid oder Ambivalenzen auszusparen, sondern dann geht es eigentlich vielmehr darum, ein ganzheitliches Bild der Realität abzubilden. Und das ist ganz spannend, wenn wir uns immer wieder vergegenwärtigen, dass gerade jetzt natürlich sowas wie Krieg und Leid stattfindet und gleichzeitig auch gerade jetzt Menschen sowas wie Versöhnung, Freundschaft, Momente von Hoffnung oder Liebe erfahren.
Haben Sie denn das Gefühl, dass das gleichwertig abgebildet wird?
Nein, tatsächlich sind wir ein Stück weit verzerrt in unserer Berichterstattung und auch im psychologischen Sinne wahrnehmungsverzerrt. Der sogenannte Negativity Bias, der evolutionär in uns angelegt ist, bedeutet, dass wir negative Nachrichten, auch negatives Feedback, negative Informationen tiefer sensorisch verarbeiten und uns besser merken. Und Medienlogik, die im Moment noch propagiert, dass schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind, weil sie besser konvertieren, weil sie mehr Reichweite generieren, zahlen eben genau auf diese Wahrnehmungsverzerrung ein. Und deswegen brauchen wir als Medienschaffende ganz dringend eine bessere Balance aus negativen, in Anführungsstrichen negativen Nachrichten und natürlich auch Nachrichten, die einen ergänzenden Blick auf die Realität bringen.
Und über die Wahrnehmungspsychologie können wir gleich noch mal ganz in Ruhe und ausführlicher sprechen. Frau Krippner, Sie würde ich gerne mit reinholen. Welche positiven Nachrichten sind Ihnen denn begegnet heute?
Ja, also ich habe jetzt Zeit gehabt, darüber nachzudenken und habe auch heute Morgen Deutschlandfunk gehört und muss sagen, also eine positive Nachricht habe ich dort nicht gehört. Ich muss es mal so sagen. Da gab es vielleicht, sage ich mal, eine neutrale Nachricht. Da ging es um den Wolf und die Frage der Verbreitung, dass er sich erstmal verbreitet hat. Sie ist für die Bauernverbände eine schlechte Nachricht, ist aber vielleicht für den Wolf eine ganz gute Nachricht. Das, was der Bundestag jetzt diskutieren wird, beschließen wird, ist dann vielleicht nochmal die nächste Frage. Also das würde ich so als jedenfalls fand es eine sehr interessante und ausgewogene Diskussion. Das würde ich jetzt als neutral einordnen.
Also Ihre Wahrnehmung ist schon auch, dass die negativen Meldungen durchaus überwiegen?
Also in den Nachrichten würde ich das tendenziell so sagen, ja.
Wie nehmen Sie das wahr, wenn mir Politiker berichten oder Politiker im Gespräch immer wieder erzählen, Mensch, ihr guckt eh immer nur auf die negativen Sachen. Ihr berichtet immer nur, wenn die Gesetze nicht funktionieren und die anderen Sachen spart ihr aus. Ist das auch Ihre Sicht?
Also ich habe natürlich in Vorbereitung auf den heutigen Abend darüber ein wenig nachgedacht, wie das auch in meiner langjährigen Praxis war. Ich glaube, wir sollten zuallererst dann in dem Fall bei uns, bei den Politikerinnen und Politikern erstmal selbst anfangen. Also wir sollten keine Probleme verschweigen. Also wir wenden uns zum Teil ja auch Problemen zu, um diese zu lösen oder eine Regelung zu finden, wie sich das Ganze
zumindest wäre das die Hoffnung, ne?
Das ist die Hoffnung. Also keine Probleme verschweigen, auch nicht Schwierigkeiten. Und in diesen Zeiten, wo eine Krise auf die andere kommt und nichts abgeschlossen wird und viele auch da ein Stückchen verzweifeln oder sagen, wo ist dann jetzt der positive Punkt, an dem ich mich auch festhalten kann, ist es sicherlich erstmal richtig, auch ehrlich zu sagen, wo haben wir ein Problem, wo erkennen wir das Problem, aber da dürfen wir nicht stehen bleiben, weil das macht einerseits ratlos und zweitens verschwindet dann auch das Vertrauen in die Kompetenz, dass wir gegebenenfalls eine Lösung finden, erstreiten auch oder damit auch Mut machen. Also wir haben hier ein Problem, ja, wir haben das erkannt, aber wir denken jetzt gemeinsam darüber nach, wie kann man das abmildern, abstellen. Das ist ja jetzt sehr unterschiedlich, über welches Problem wir hier jetzt gerade reden oder vielleicht auch lösen und auf diese Art und Weise Zuversicht auch ausstrahlen, dass wir überhaupt in der Lage sind, das hinzubekommen, weil sonst verlieren die Menschen das Vertrauen in Politiker.
Das ist ein Appell an Ihre Politikerkollegen. Ich hätte noch mal die Frage an Herrn Schmiese. Also das, was ich eben geschildert habe, Politiker, die zu mir kommen und sagen, Mensch, ihr berichtet immer nur über das Negative. Geht Ihnen das auch so?
Ja, ich habe das Heute-Journal in Mainz geleitet, 7 Jahre. Und dann sagte eine Freundin meiner Mutter irgendwann, ich gucke euch ja gern, aber ich kann es nicht mehr sehen. Ich brauche, wenn ich abends danach ins Bett gehe, ich brauche da was Positives. Und da ist was dran. Und diese vom Sendungsaufbau ist ja auch die Idee, wir wollen nach hinten hinaus leichter werden. Man will eigentlich die Leute nicht in die Nacht entlassen mit irgendwas Finsterem, Schweren. Selbst eine Filmbesprechung sollte nicht unbedingt ein Depri-Film sein. Die Leute brauchen auch ein bisschen Eskapismus bei den Nachrichten, die da sind. Man muss ja auswählen, wir kuratieren ja, was ist wichtig. Und da können wir ja jetzt nicht pädagogisch vorgehen bei den harten Nachrichten und sagen, das können wir den Leuten nicht zutrauen. Und in den Medien wird es schon so gemacht, als ich in der Ausbildung war, der Stern damals, dann wurde eine teure Salgado-Bildstrecke weggeworfen, weil irgendwas in Rumänien passiert war und dann wurde das Heft zu düster und dann hat man diese Ausstellungseröffnung sein lassen, obwohl die Ausstellung eröffnet wurde. Also da versucht man sozusagen auch eine Ausgewogenheit zu machen. Und bei den harten Nachrichten, man verliert ja fast den Überblick, bei der Aufzählung fehlte noch Venezuela, also wir haben jetzt so viele Kriegsschauplätze.
Ja, da fehlte sogar noch mehr.
Da fehlte noch mehr und man muss leider aber natürlich die Nachrichten damit füllen. Und da muss man eigentlich auch von dem Publikum verlangen, ihr seid erwachsen und müsst einfach mit dem leben, was ist und wir zeigen das.
Aber Herr Schmiese, der Vorwurf, den ich jetzt gerade beschrieben habe, der geht ja darüber hinaus. Der Vorwurf ist, ihr zeigt gar nicht das, was gut läuft. Ihr guckt immer nur auf das Negative. Würde ja bedeuten, da ist ein Bias drin, also ein Fehler drin und die Kuratierung stimmt nicht quasi.
Würde ich widersprechen, weil wir natürlich auch bei den Dingen versuchen zu erklären oder zumindest die Erklärung weitergeben, dass in einem vermeintlichen Misserfolg auch ein Erfolg liegt. Nehmen wir das Beispiel, was ich gerade sagte mit Grönland. Da kommt der dänische Außenminister Rasmussen zurück und sagt, we agree to disagree. Wir sind zumindest uns einig gewesen mit den Amerikanern, dass wir uns uneinig sind. Was aber zumindest eine Diskussionsebene zeigt, die nicht völlig im Bruch endete. Und jetzt kann man sagen, der redet sich die Lage schön, das sagen vielleicht auch viele. Aber wir tun das nicht, sondern wir stellen das dar und denken, vielleicht kann da ja diplomatisch noch was gemacht werden. Vielleicht ist das jetzt einfach das, wie ein Immobilienmakler einen unverschämten Deal zu einem halb unverschämten machen will und immer noch zufrieden ist und die andere Seite hat eben dann auch nachgegeben. Also die Sache ist noch nicht verloren. Und dieses Stück Hoffnung, was auch in einer negativen Nachricht ist, das geben wir ja schon mit, indem wir das, Frau Pau weiß es aus der Politik, der immer noch drinsteckt. Und ich will einen Satz, den ich finde, den man auch fürs Privatleben immer nutzen kann, den mir ein Chefdiplomat mal gesagt hat, der heißt Staffan de Mistura. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der war mal der Syrienbeauftragte der Vereinten Nationen. Ein Ex-Diplomat, ein feiner italienischer Mann. Und ich hatte mit dem eine Verabredung mit mehreren Journalisten in einem Hintergrundkreis und irgendeine Syrien-Verhandlung im Jahre 2017 oder sowas scheiterte. Und ich sagte, Herr de Mistura, das ist ja wohl voll gescheitert. Und er sagte, wissen Sie was, Herr Schmiese, in der Diplomatie gibt es kein Scheitern. Es gibt immer nur eine neue Lage. Und ich fand das so schön, weil, das können Sie ins Private übertragen, dir kann es ganz dreckig gehen, aber du kannst immer sagen, es ist kein Scheitern. Es ist eine neue Lage und wir müssen damit umgehen. Und das steckt auch in jeder negativen Nachricht, über die wir versuchen, ohne Bias zu berichten.
Dennoch gibt es ja den Vorwurf, dass man sagt, gerade im Journalismus, gerade auch schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, denn, das haben wir eben schon von der Psychologie gehört, die generieren Aufmerksamkeit. Also schon nochmal die Frage, ist es nicht so, dass man im Journalismus sich ein Stück weit auch natürlich auf die Themen ein Stück weit fokussiert, die, wo es eben nicht klappt?
Ja, klar. Ich meine, der ganz alte Spruch irgendwie, Hund beißt Mann, interessiert niemanden, aber Mann beißt Hund. Das interessiert die Leute. Das heißt, die Ungewöhnlichkeit, die uns auch verunsichert, beunruhigt, das sind natürlich die Nachrichten, die wir bringen müssen. Die Normalität, darüber zu berichten, hat zumindest in einer Nachrichtensendung, ist sehr schwer, ja.
Wir haben eben schon mal angefangen zu schauen, warum wir eigentlich so auf das Negative geprimed sind, sage ich jetzt mal. Ist evolutionär zu erklären, denn wir mussten vor dem Säbelzahntiger weglaufen. Oder wie habe ich das zu verstehen?
Absolut, so ist das. Der Negativity Bias hat uns Jahrzehnte, Jahrtausende begleitet und hat in Vorzeiten unser Überleben gesichert, weil wir dann natürlich tatsächlich den Fluchtimpuls hatten oder den Impuls, uns aus einer Situation, die potenziell fatal hätte enden können, zu sichern. Und das Vermeiden einer negativen Information oder eines negativen Stimulus war tatsächlich in früheren Zeiten potenziell tödlich. Das Vermeiden eines positiven Stimulus war meistens nicht so wahnsinnig dramatisch. Und ich möchte das nochmal sehr betonen, was Sie gerade geteilt haben, nämlich diese Frage nach, wo können wir vielleicht auch binnendifferenzieren, also Nachrichten nicht nur generell in genuin positiv und negativ zu unterteilen, sondern auch innerhalb einer Nachricht oder auch im politischen, im gesellschaftlichen Diskurs, innerhalb von geteiltem sprachlichen Miteinander genauer hinzugucken und zu verstehen, was ist das Gute im Schlechten? Wo können wir natürlich ein Problem, ein Missstand, eine Situation von Krieg, von Trauma, von Gewalt, von Krise kommunizieren und gleichzeitig auch den Aspekt des Lösungsfokus, auch den Aspekt des Gelingens thematisieren? Deswegen würde ich gar nicht unbedingt so weit gehen, zu sagen, wir brauchen grundständig mehr in Anführungsstrichen positive News oder die Leichtigkeit, den Eskapismus, den Sie gerade angesprochen haben, sondern wir brauchen innerhalb einzelner Berichterstattungen und Medienberichte viel mehr einen Blick auf, wo sind auch Momente des Gelingens? Wo ist innerhalb meiner Geschichte, über die ich gerade berichte, auch ein Moment von, na, wie gehen jetzt Menschen damit um? Was hilft? Was stabilisiert? Wo ist das Miteinander? Das heißt, ich würde gar nicht dafür plädieren, dass Journalismus ganz grundständig sich neu erfinden muss, sondern eher, dass wir innerhalb unserer Formate genauer hinsehen.
Es geht ja auch nicht nur um Journalismus, es geht ja auch um politische Auseinandersetzungen, um Diskurs, um politische Bildung. Wo können wir denn da das mehr mit einbringen?
Primär würde ich beginnen damit, Botschaften an sich nicht so wahnsinnig emotional aufzuladen. Das heißt, wenn wir mal in die politische Landschaft oder auch in die Medienberichterstattung im Moment gucken, da sind einfach von der Valenz her extrem starke emotionale Narrative, die wir da finden.
Und ja, weil die gut funktionieren, ne?
Ja, die Wissenschaft würde Ihnen da tatsächlich widersprechen, denn wir sehen so in den ganz aktuellen Umfragen, dass bis zu 70% der in Deutschland lebenden Menschen sowas wie News Avoidance zeigen, dass ihnen die Nachrichten mittlerweile zu sehr aufgeladen sind, dass sie eben gar nicht mehr die Fähigkeit haben, damit zu, in der Forschung nennen wir das Copen, also umzugehen, und deswegen eher so ein Verhalten von sozialem Rückzug und Vermeidung zeigen. Und das geht häufig mit so einer emotionalen Erfahrung von Betroffenheit, von Zynismus, auch von Ohnmachtsgefühlen einher. Und gerade bei der Zielgruppe unter 30 sind wir ganz dringend gefragt, in den Narrativen ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen umsichtiger miteinander zu werden und auch wieder zu lernen, einander auszuhalten und potenziell konfligierende Meinungen eben auch stehen zu lassen.
Und nicht immer vom Riesenkonflikt vielleicht zu sprechen, sondern von einem Diskurs, der in der Politik vielleicht auch Absolut. Normaler sein sollte. Dennoch will ich da noch mal reingehen. Sie haben eben gerade gesagt, die Leute möchten gar nicht so viel Negatives. Ich fasse das jetzt mal ein bisschen platter zusammen. Auch in Umfragen sagen die einem das, und dennoch funktioniert es, wenn man sich Social Media anguckt. Wenn man sieht, wie die Algorithmen programmiert sind, dann sind die so programmiert, dass es möglichst emotionalisierend ist, weil man erkennen kann, die machen das ja nicht ohne Grund, weil man kann erkennen, dass die Menschen dann dranbleiben. Also von daher scheint es ja doch zu funktionieren.
Ja, Social Media ist ein Stück weit ein Sonderfall. Tatsächlich sehen wir da ganz hohe Zusammenhangsmaße zwischen den Inhalten, die ausgespielt werden, und dem Rezeptionsverhalten von Nutzenden. Gleichzeitig wäre für mich die Frage an der Stelle, wer kann diesen Kreislauf eigentlich durchbrechen? Denn wenn wir als Medienschaffende immer weiter auf den Negativity-Bias einzahlen, immer mehr dieses Nutzungsverhalten füttern, dann zahlen wir darauf ein, dass junge Menschen zunehmend frustriert werden, zunehmend mit sowas wie, ich möchte gar nicht mehr Nachrichten konsumieren, weil sie für mich so mit so einer hohen Erfahrung von Emotionalität und Ohnmacht einhergehen. Das heißt, an der Stelle würde ich stark dafür plädieren, dass wir als gestaltende Personen unserer Verantwortung als Medien, als Meinungsmachende auch bewusst sind und der nachkommen.
Ja, muss man natürlich sagen, wenn soziale Medien die Algorithmen programmieren, da kann man denen dann immer sagen, bitte mach doch mal ein bisschen netter. Ist die Frage, ob die das machen. Frau Pau, Sie wollten reagieren.
Ja, Sie werden es nicht machen. Das Wort sozial streiche ich da sowieso immer, weil sozial ist für mich immer eine Beziehung. Und an vielen Stellen gibt es die an dieser Stelle gar nicht mehr, sondern ja, es geht darum, einerseits dran zu bleiben oder im schlimmsten Fall, ich war nun lange Innenpolitikerin, im schlimmsten Fall, das unterstelle ich jetzt nicht den Medien, aber wir sind ja inzwischen alle Sender und Empfänger von Nachrichten, im schlimmsten Fall auch Radikalisierung, das heißt, dass Menschen sich auf einen Weg begeben und gar nicht mehr rechts und links schauen, was sich dort entwickelt, und ist das jetzt, was mir hier gerade als Problem wiedergespiegelt wird, tatsächlich in dieser Weise ein Problem, und gibt es nur die eine Lösung, die mir hier suggeriert wird? Wie gesagt, da kommt jetzt bei mir die Innenpolitikerin durch. Aber wenn wir dann schon bei diesen Medien und Netzwerken sind, ich glaube, auch da müssen wir uns unserer Verantwortung bewusst sein. Am Wochenende ist mir ein Post auf X begegnet von der Publizistin Katharina Nockum, die sich ganz viel mit Verschwörungsmythen, dem Funktionieren von diesen Dingen befasst, aber auch Rechtsextremismus. Und sinngemäß war, wundert euch nicht, wenn ich scheinbar Profanes jetzt hier mal am Wochenende poste, was mir aber hilft, dass es mir gut geht. Ich finde, auch darüber müssen wir berichten. Also nicht nur das Problem, die nächste Krise, der nächste Angriff, sondern was ist mir vielleicht jetzt gerade gelungen, worüber ich mich freue und wo ich mich freuen würde, dass andere sich vielleicht entweder für mich freuen oder für sich daraus auch Freude entwickeln. Und das ist etwas, ich weiß, das klingt jetzt alles, ich bin ja in der Position außer Dienst, aber ich habe auch in vielen Debatten auch mit Kolleginnen und Kollegen immer gesagt, also die Menschen wissen im Allgemeinen, wogegen wir sind. Aber frag die doch mal, wofür wir sind, beziehungsweise wie wir das bewerkstelligen wollen und welche Verbündeten wir vielleicht dafür auch brauchen oder welche Voraussetzungen. Und das würde sowohl beim Agieren von Politikerinnen und Politikern, aber ich glaube auch in der Berichterstattung viel helfen, wenn man auch solche Nachrichten in dieser Weise voranstellt und die Möglichkeit der Aktion, Interaktion.
Aber Frau Pau, ich finde, das haben wir ja absurderweise auch in den negativen Nachrichten, und ich versuche mal wieder ins Ausland zu gehen, was für furchtbare Erlebnisse, nicht nur Nachrichten, sondern wirklich echte Erlebnisse haben die Leute in der Ukraine. Und was hat das aber mit ihnen gemacht? Ich war zweimal dort für längere Zeit während der Kriegstage, weil wir dort berichtet hatten dann zu den Jahrestagen des Angriffskrieges. Da ist durch den Angriff von außen und diese ganzen schrecklichen Nachrichten und Ereignisse eine Nation geformt worden. Der Putin hat das Gegenteil dessen erreicht, was er wollte. Die waren vorher, dachten die, naja, wir sind hier irgendwie ein korruptes Land und so. Es war gar nicht dieser Zusammenhalt. Und durch den Außendruck und diese schlimmen Nachrichten und diese Bedrohungslage ist man zusammengerückt. Und jetzt übertragen sie es auf Deutschland. Die Solidarität, die es gibt, immer noch, obwohl das wahnsinnig teuer ist und wahnsinnig anstrengend, da gibt es in den negativen Nachrichten wiederum die positive Form. Und da sind wir dann auch wieder bei Nachrichtensendungen. Ein Konzert in einem ähnlich gehaltenen U-Bahn-Schacht. Wie häufig haben wir über sowas berichtet und das hat die Leute angerührt. Und das fanden die schön. Natürlich kann man sagen, darüber fallen die Bomben. Aber dass da unten die Leute sitzen und musizieren oder Weihnachten feiern oder was auch immer, darüber berichten wir ja auch. Und das sind natürlich auch kein Eskapismus, sondern einfach im Unglück glückliche Nachrichten, die es auch gibt.
Und auch nicht Schönfärberei. Ne?
Keine Schönfärberei, ja, das ist die Realität. Ja. Aber das sehen Sie. Und Frau Pau sagte ja auch, die Leute flüchten dann sozusagen auch bei Social Media und zeigen ganz profane Dinger. Das wird ja auch gemacht, die Katzenvideos, über die man schmunzelt und so weiter. Oder Rosamunde Pilcher-Filme oder das Traumschiff oder meinetwegen auch Sportereignisse. Das sind ja alles Dinge, die auch da sind. Wir sind ja nicht allein mit unseren schlimmen Nachrichten auf der Welt. Insofern finde ich, ist es schon ausgeglichen, auch wenn die Welt unruhiger geworden ist, wie es scheint.
Die Frage, über die wir gleich nochmal sprechen müssen, ist natürlich auch, wie verändert sich auch Wahrnehmung durch das, was man eben in den Nachrichten sieht? Ne? Da reden wir gleich nochmal drüber. Da gibt es nämlich auch ganz spannende Studien zu. Aber ich wollte nochmal Frau Krippner fragen zum Thema politische Bildung. Das ist ein Teil, den Sie hier bei der Evangelischen Akademie ja ganz stark haben. Wie spielt das in Ihre Arbeit, in Ihre tägliche Arbeit mit rein, dieser negative Bias unter Umständen?
Ja, also erstmal stellen wir einfach fest, dass sich Diskussionsverhalten ändert. Wir sind sowohl in der jugendpolitischen Bildung unterwegs, aber auch in dem, was wir so Diskursarbeit nehmen, was ich auch unter eben politische Bildung fassen würde. Und wir stellen echt, also als erstes Mal ist es eine Bestandsaufnahme, dass ich auch, wenn ich viel mit vielen Kolleginnen und Kollegen von Stiftungen rede, dass wir einfach feststellen, häufig ist die Stimmung im Raum eine andere und das andere ist auch erstmal die Leute überhaupt noch zusammenzukriegen, also überhaupt dazu zu bekommen, sich Diskussionen auszusetzen. Also da merken wir, dass, was Sie eben auch angesprochen haben, schon eine gewisse Müdigkeit, auf die man irgendwie reagieren muss und auch gewisse Aggression. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten und da würde ich eben, bei der Bildung wird man dann eben doch pädagogisch anders als bei den Nachrichten, Herr Schmiese. Das ist eben wirklich die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Und es gibt ganz unterschiedliche Formate. Und eines ist zum Beispiel, dass wir also ganz oft merken, also so eine klassische Veranstaltung ist oft so ein bisschen das, was wir jetzt hier auch machen. Da reden irgendwie mehr oder minder kluge Leute miteinander. Und dann am Ende können zum Beispiel Fragen gestellt werden. So. Und dann merkt man manchmal richtig, wie so, wenn es um was Kontroverses geht, die Stimmung im Raum immer härter wird, immer krasser wird. Und die Leute wollen raus damit. So, und jetzt ist ja die Frage, wie reagiere ich darauf? Und es gibt zum Beispiel einen Ansatz, der sagt, erstmal, das kann man jetzt nicht mit 100 Leuten machen, aber vielleicht mit 20, erstmal jeder kriegt eine Minute Zeit, kriegt das Mikro und darf reden. So, und das ist total interessant. Ja? Also mit, in der Regel reden die dann zu dem, worum es auch gerade geht.
Thema,
ne? Also zum Thema oder so. Ne? Aber was dann erstmal rauskommt. Und damit, wenn man, und das ist auch für manche ganz schwer aushaltbar, aber sie wissen, als 19. darf ich reden. Und das macht schon mal, also verändert etwas. Das heißt also, ich glaube, ein Ansatz für politische Bildung geht ja darauf, dass wir im Prinzip zu befähigen wollen, sich als politisches Wesen wahrzunehmen und auch aktiv werden zu können. Denn das ist ja, und das ist ja das Gemeine, warum auch weltweit, das kann man ja wirklich forschungsmäßig auch sehen, Demokratien so unter Druck stehen, ist ja, dass Demokratien besonders anfällig sind für diese zum Beispiel unsozialen Medien, ja, weil wir eben so angewiesen darauf sind, dass wir politische Menschen haben und dass die sich auch noch trauen, sich als Zivilgesellschaft wahrzunehmen. So, und darauf, glaube ich, muss man wirklich mit einer anderen Form der Gesprächsangebote reagieren. Und da glaube ich auch, dass wir uns als politische BildnerInnen sozusagen auch gerade noch auf dem Weg machen.
Sie haben eben gerade gesagt, dass sich das so verändert hat. Mhm. Seit wann nehmen Sie denn diese Veränderung wahr?
Das ist jetzt eine langweilige Antwort, aber man muss wirklich sagen, dass die Corona-Zeit da wirklich was ganz stark verändert hat. Und zwar in verschiedener Hinsicht. Es ist eine stärkere unter Umständen bei manchen Themen. Ja, wir sind ja hier mehr meistens ein nettes Publikum, aber es gibt mehr Aggression im Raum.
Ist ein nettes
tatsächlich,
Publikum.
Genau. Es gibt mehr Aggression im Raum, das ist das eine. Und die Leute kommen aber auch weniger gut sozusagen raus. Also ne, das ist ja das andere. Wir müssen sozusagen uns ja, begegnen überhaupt, also auch darauf baut ja eine Demokratie. Demokratie baut darauf, dass wir uns begegnen und dass wir bereit sind, Dinge miteinander auszuhandeln. Und deshalb bin ich auch so ambivalent tatsächlich bei der Frage, wie gehen wir denn damit um? Weil ich würde auch immer sagen, politische Bildung darf niemals etwas verschönern. Und im Prinzip ist ja die Aufgabe, dass wir Themen wirklich auch in ihrer Komplexität wahrnehmen. Und da habe ich jetzt aber eine kleine Kritik, so insgesamt, sage ich mal, jetzt sitzen Sie hier für den Journalismus, ne? Aber so, was ich manchmal wahrnehme, jetzt gerade in Interviews mit Politikerinnen, auch teilweise aber mit Experten, ist, und das ist wahrscheinlich der Kürze der Zeit geschuldet, also ich würde mir manchmal mehr einen Verstehensteil quasi wünschen. Also wir reden teilweise über sehr schwierige Themen. Und gerade Politikerinnen und Politiker, das nehme ich immer wieder so wahr, sofort kommt zack, 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 das läuft nicht. Und wir sozusagen in der politischen Bildung würden immer erstmal sagen, lasst uns doch erstmal das Problem sozusagen in seiner Komplexität verstehen. Das ist eben in einer halben Stunde, wo ich so und so viele Nachrichten unterbringen möchte, nicht leicht. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, eine Problematik, die ich manchmal wahrnehme.
Und sicherlich auch die Problematik, dass wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, einen Politiker zu interviewen, der mir dann unter Umständen eben was völlig anderes erzählt und gar nicht mehr darauf antwortet, was ich ihn gefragt habe. Ne? Das ist dann die andere Schwierigkeit. Jetzt haben Sie eben gerade schon mal ein paar Beispiele oder ein Beispiel gebracht, wie Sie damit umgehen, um wieder mehr in den Diskurs zu kommen. Die schwierigere Gruppe könnten die sein, die man gar nicht mehr erreicht, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die man sich schon immer übrigens aber auch in der politischen Bildung stellen musste und jetzt noch mehr stellen musste. Also es war schon immer nicht so, dass alle Leute unglaublich daran interessiert sind. Wir merken eben, also in der jugendpolitischen Bildung merken wir einfach, dass das tatsächlich ein Anreiz ist. Deshalb bin ich eine große Verfechterin gerade dieses Bereichs auch und der Förderung auch dessen, das in der außerschulischen Bildung zu machen. Also wir stellen einfach fest, dass politische Arbeit mit Jugendlichen besser nicht in der Schule funktioniert.
So, weil der Raum negativ geprimed ist? Oder?
Da bin ich jetzt tatsächlich keine Expertin für, okay. Aber weil es wahrscheinlich, ja, weil das eine Logik von, also das hat eine Logik von Bewertung, von Noten und so weiter und das können wir da gar nicht gebrauchen, ja, sondern das, was wir da brauchen, ist ja wirklich die Idee sozusagen mit jungen Menschen. Das eine hat tatsächlich einen Bildungsaspekt, also was heißt eigentlich, wie funktioniert unser politisches System und was heißt da einbringen, aber heute geht man sozusagen sehr über Teilhabeangebote, ja, also wo kann diese Teilhabe sein, also denn genau das ist ja wirklich die Frage oder das ist ja das, ne, wie kommen wir in der Demokratie eigentlich dahin, dass ich mich als Zivilgesellschaft überhaupt erstmal wahrnehme und auch dann entsprechend verhalte. Ich will noch einen weiteren Aspekt sagen, den ich wirklich sehe, ist die Frage, wie man über die Dinge spricht, so Metathemen. Überall ist das Wort Demokratie, ne? Also sozusagen Demokratie ist so ein Thema, was wir alle wahnsinnig gerne mögen. Ich glaube, dass das eigentlich auf einer politischen Bildungsarbeit überhaupt gar nicht mehr funktioniert, weil das unheimlich abstrakt ist und weil es die Leute nicht abholt und weil es irgendwie, also wir auch wissen aus Umfragen, die meisten Leute würden sagen, wir sind für Demokratie, bloß das, was wir darunter verstehen, ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich.
Wie so. In der Politik, da will jeder Bürokratieabbau, aber alle verstehen was anderes.
Genau, was ist Bürokratieabbau? Genau, ist auch so. Aber auch mit der Demokratie ist es gar nicht so sehr anders. Und deshalb glaube ich, es geht tatsächlich darum, mehr Themen zu setzen. Wir haben eine ganze Menge Themen, die für Menschen große Relevanz haben, bei diesen Themen anzusetzen. Und sozusagen in der Pädagogik, in einer Veranstaltung tatsächlich auch mit Lösungsansätzen zu enden. Das Problem ist, nicht bei allem kann ich als Einzelner so wahnsinnig viel bewegen. Also sozusagen deshalb auch da, ich habe noch nicht auf alles die Antwort. Ja? Also so beispielsweise, wir hatten hier eine längere Reihe zu digitalem Kolonialismus. Ja, da geht es, das muss man, am Ende müsste man das über Regulierung lösen. Und das hat erstmal auch etwas, sind die Leute auch ein bisschen deprimiert rausgegangen. Also es ist nicht nur, wenn man die Nachrichten guckt, sondern weil man erstmal sieht, okay, wie überwältigend ist das eigentlich und was ist, also man kann nicht jede Veranstaltung damit enden, dass der Einzelne, die Einzelne denkt, aha, jetzt so
weiß
geht
ich,
es.
Was zu tun
jetzt
ist,
weiß ich, ne? Was zu tun ist, sondern es geht ja auch um Wahrnehmen von Problematiken. Aber trotzdem glaube ich, dass ein Ansatz ist, wirklich vermehrt dahin zu gucken, was sind denn Lösungsansätze? Was kann das sein?
Genau, also wenn Sie aufeinander reagieren wollen,
Herr Schmiese? Ich finde, es gibt das ja diesen konstruktiven Journalismus, wo im Grunde immer was Positives hinterher gezeigt werden sollte. Bei dem Nachrichtenjournalismus, finde ich, ist das sehr schwer, weil wir sind ja eigentlich nicht dafür da, jetzt den Politikern des Landes, Frau Pau, oder auch der Welt zu sagen, so müsst ihr das machen. Das können wir sagen in einem Kommentar, der auch so deklariert ist. Wenn es Lösungsansätze gibt, dann berichten wir darüber. Aber wir können nicht, um hinterher das Stück schön zu färben, da selber zu sagen, man müsste doch nur. Wir sind ja nicht so wie die Zuschauer von einem Länderspiel, wo dann irgendwie 80 Millionen Bundestrainer Experten da sitzen und sagen, der muss doch den da auswechseln und so weiter. Das ist aber nicht unsere Aufgabe. Zumindest nicht, wenn wir nicht kommentieren. Und deswegen finde ich, wird schon über so Lösungssuche permanent berichtet. Nichts anderes ist doch das, was jetzt gerade passiert bei Treffen wegen Gaza und Israel, wegen der Ukraine. Letztlich auch, was sich weltpolitisch jetzt ändert. Indien war jetzt gerade die Reise des Kanzlers und so weiter. Das sind ja alles Themen, die schwer zu vermitteln sind. Aber warum wird darüber einfach berichtet, da sagt keiner, das ist aber langweilig, wo der Kanzler hinfährt. Nein, da fährt man mit und darüber berichtet man selbstverständlich, weil es um Lösungen geht, die irgendwo gesucht werden. Und das kann noch so langweilig anmuten, und damit meine ich jetzt nicht eine Indienreise, sondern ein Koalitionstreffen oder eine Tagung oder was auch immer. Und deswegen berichten wir darüber nicht, weil wir glauben, das interessiert die Leute so brennend, sondern es ist unsere Pflicht, darüber zu berichten, weil unsere gewählten Abgeordneten, Politikerinnen und Politiker kümmern sich darum, dass das Land rund läuft, und wir berichten auch über das vermeintlich Langweilige und versuchen, das zu entknoten, zu erklären, damit auch die Leute, die weniger dort informiert sind, informiert werden.
Das wäre dann auch die Aufgabe von Journalismus, zumindest verstehe ich es so und habe es jetzt auch so bei Ihnen, glaube ich, verstanden, dass wir als Journalisten natürlich den Zuschauenden, den Zuhörenden auch eben erstmal sagen können, ey, deshalb ist es ja wichtig, das und das steht dahinter, das ist relevant für euch. Dinge, die wir als nicht relevant als Journalisten betrachten würden, würden wir natürlich nicht berichten. Das, denke ich, sollte genau so sein. Dennoch gibt es auch für den Journalismus das Problem, überhaupt mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Wenn man sich die Nutzungszahlen ansieht, ist es ja auch so, dass man sagen kann, okay, Social Media ist die Informationsquelle für junge Leute Nummer eins.
Das ist ja,
die Tagesschau ist es oder die Heute ist es dann im Zweifel.
Ja, aber es vermischt sich. Also ich glaube, jetzt sage ich das für die ARD, aber das Tagesschau durchaus eine Marke ist, die auch auf Social Media sehr, sehr abgerufen ist. Und ich hatte heute ein 10. Schuljahr zu Besuch hier im ZDF Hauptstadtstudio. Das war toll, wie die informiert waren. Vielleicht waren die jetzt, das war ein Leistungskurs.
Die hatten sich extra vorbereitet.
Die hatten sich vorbereitet, aber man merkte ja, das waren jetzt nicht abgelesene Fragen. Die sind informiert. Ich sehe es auch bei meinen eigenen jugendlichen Söhnen manchmal mit Erstaunen, wie gut die doch informiert sind, weil die gucken natürlich längst nicht jeden Tag das Heute-Journal oder so. Aber die kriegen über, deswegen würde ich auch gar nicht jetzt so den Stab brechen über die sozialen Medien.
Da sind
die
ja
sind
auch
anders aufgebaut, aber die Inhalte werden so transportiert. Für uns teilweise ein bisschen asthmatisch kurz das Ganze und diese kurzen Schnitte, aber wir sollten mal einen Spiegel in die Hand nehmen von vor 30 Jahren. Boah, da schläft man aber ein, wie langweilig der aufgemacht war. Weil natürlich ändert sich das, die Medienmachart, aber auch das Mediennutzungsverhalten hat sich bei allen, die hier sitzen, schon extrem verändert zu der Generation unserer Eltern.
Ja, muss man nur mal einen Spielfilm angucken, der ist auch anders geschnitten heute als vor 40, 30 Jahren. Frau Krippner, Sie wollten reagieren.
Ja, also ich gebe Ihnen recht und Sie wissen auch die Reichweiten von Ihrem Journal und so. Das will ich alles gar nicht in Frage stellen. Und trotzdem glaube ich, dass es sozusagen schon eine Problematik gibt, mit der müssen wir umgehen. Und das ist, dass wenn ich eine Zeitung aufschlage, wenn ich ein Heute-Journal gucke, dann habe ich ein kuratiertes Programm, haben Sie ja eben auch gesagt. Und das Problem den sozialen Medien ist meines Erachtens schon, dass wir eben diese Art des kuratierten Programms nicht haben. Das heißt, wenn ich natürlich die richtigen Dinge immer anklicke oder die jetzt aus unserer Sicht vielleicht richtigen Dinge, dann kloppen mir die richtigen Nachrichten auf. Es ist aber eben kaum unterscheidbar von anderen.
Es kann halt jeder alles schreiben.
Jeder kann alles schreiben und es kann auch so aufgemacht werden und es können Podcasts, ne, wir wissen, es gibt wahnsinnig rechte Podcasts, es gibt auch so die christlichen rechten Podcasts, die sind mir sehr bekannt, damit haben wir uns hier mal beschäftigt. Also die haben eine Reichweite, das ist irre und das steht dann eben auch als, ja, ist ja auch eine Wahrheit da. Und
aber das ist dann damit eine Aufgabe, Frau Krippner, der politischen Bildung, die Leute sozusagen so schlau zu machen, dass die selber kuratieren
können. Ja, unbedingt, genau.
Und wir brauchen ja keinen Kurator, wie früher die Fernbedienung war auch unsere Möglichkeit, selbst uns zu kuratieren, was will ich mir angucken und was nicht. Und das muss die nächste Generation natürlich in politischer Bildung oder religiöser Bildung oder was auch immer genauso erlernen. Also das ist die Aufgabe aller, die hier sitzen, aber nicht nur der Medien, oder?
Ohne Frage.
Ja, Sie wollten ich hätte zwei Sachen. Ich hätte erstens da tatsächlich die Frage an die Psychologin, worauf muss man sich da jetzt eigentlich einrichten? Wie muss man damit umgehen und wie gehen auch die Konsumentinnen damit um? Ich hatte ja vorhin auch schon das Thema Radikalisierung auch über Plattformen. Das geht ja unheimlich schnell. Also früher, ich bleibe jetzt mal bei meinem Thema Rechtsextremismus, da hat man das nationale Infotelefon, da gab es Flugblätter. Heute radikalisieren sich Leute weltweit über Spielplattformen und anderes. Das wäre eine Frage, die mich wirklich interessiert. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, wir werden ja alle auch zu und sind alle inzwischen Sender und Empfänger. Und das gilt, jetzt bleibe ich mal bei den Politikern und verrate, dass ich Anfang dieser Legislaturperiode manchen neuen Abgeordneten gesagt habe, wisst ihr, ich beobachte im Moment mit einer gewissen Sorge, wie ihr euch beginnt zu organisieren. Es ist so, ist ja kein Geheimnis, dass über Social Media, ich nehme jetzt mal den gesamten Begriff, auch Wahlen gewonnen werden können, beziehungsweise dass das einen großen Beitrag leisten kann, auch für Leute, die man schon verloren gegeben hatte im politischen Raum. Aber wenn ich sehe, dass die ersten Stellenausschreibungen in Bundestagsbüros, und das gilt nicht nur für meine Formation, Stellenausschreibungen für Social-Media-Stellen sind, macht mir das eine gewisse Sorge, weil da bin ich jetzt wieder beim Thema auch politische Bildung. Das Ganze muss untersetzt sein und wenn das innerhalb von Sekunden transportiert werden soll, dann brauche ich eigentlich viel mehr Input, viel mehr Wissen, auch Hintergrund, um das dann auch verantwortungsvoll als Senderin in die Öffentlichkeit zu bringen und den Ansatzpunkt gegebenenfalls zur Nachfrage oder Interaktion zu bekommen. Und ich glaube, das ist ein Problem, da sind wir alle in unseren unterschiedlichen Positionen auch noch ein Stück überfordert im Moment und müssen uns das aber auch tatsächlich bewusst machen.
Ja, es ist ja auch nicht nur Kommunikation tatsächlich, sondern es sollte noch ein bisschen was anderes dahinter stehen. Mhm. Wollen Sie gleich darauf reagieren, auf die Frage an die Psychologin?
Also zuerst mal auf der Metaebene ist vielleicht eine Botschaft, wenn wir über soziale Medien sprechen, die ein bisschen Hoffnung gibt, dass die Feststellung, dass negativ konnotierte Nachrichten tatsächlich mehr Reichweite generieren, das ist die Medienlogik, die wir jetzt schon vielfach im Raum hatten, und positiv konnotierte Nachrichten aber mehr Conversion generieren. Das heißt, immer dann, wenn wir wollen, dass...
Conversion müssten Sie vielleicht...
Konversion im Sinne von Anschlussverhalten. Das heißt, immer dann, wenn wir wollen, dass Menschen, die Medien konsumieren, als Medienschaffende vielleicht auch sich weiter informieren, vielleicht noch ein anderes Produkt in Anführungsstrichen konsumieren, dann ist es durchaus schlau, auch einen Raum von Lösungen oder von Perspektivenreichtum herzustellen. Und zu Ihrer Frage, Frau Pau, tatsächlich aus psychologischer Sicht ist es so, dass wenn das Maß an individuellen Ressourcen nicht mehr ausreicht, um sich zum Beispiel mit sowas wie Social Media psychisch gesund auseinanderzusetzen, dass wir dann immer systemische und strukturelle Lösungen brauchen. Das heißt, die vielleicht unattraktive Antwort auf diese Frage ist, dass aus meiner Perspektive wir es tatsächlich den Australiern gleich tun sollten und ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche brauchen und anschließend daran viel darin investieren sollten, Menschen mündig zu machen. Und das funktioniert im psychologischen Sinn vor allem über Selbstwirksamkeitserfahrung. Das heißt, Kinder und Jugendliche sehr früh damit in Kontakt zu bringen, zu merken, welches Verhalten, welchen Beitrag generiert. Das heißt, dass ich grundständig die Erfahrung mache, wenn ich etwas teile, wenn ich mich einer bestimmten politischen Meinung auf Social Media anschließe oder, dann hat das da draußen Konsequenzen. Und das immer wieder gut in die Erfahrung zu bringen oder auch über eine stellvertretende Erfahrung, indem Menschen in der Bildungsarbeit berichten von dem, was sie erlebt haben, weil sie gerade auch das Thema Radikalisierung ansprechen. Das wäre etwas, was aus meiner Sicht helfen könnte.
Hm. Interessant. Sie wollten reagieren?
Ja, ich finde, das ist interessant, diese Diskussion mit Social Media verbieten. Das hat ja Australien vorgemacht und dann gab es hier mögliche Nachahmer im Alter von 16. Ja, und dann habe ich das tatsächlich mit Jungs geguckt, die 17 sind und sagten, was ist das für ein Boomer-TV? Das Heute-Journal hat einen Bericht darüber. Sag mal, spinnt ihr denn? Glaubt ihr denn, ihr könnt uns sozusagen zu Analphabeten machen in den sozialen Medien, indem ihr sowas einfach verbietet? Und die hatten, finde ich, auch ein Argument oder einen Punkt, weil jede Generation hat diese Sträuße gefochten mit der Vorgängergeneration. Wenn wir ganz weit zurückgehen, ich habe mal so ein Buch rezensiert über Schund- und Schmutzliteratur in der Weimarer Republik. Da gab es einen Schund- und Schmutzparagraphen. Dazu zählte, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, Nick Natterton, die ersten Comics. Also völlig harmloses Zeug, würden wir heute sagen. Aber die Elterngeneration der 20er Jahre fand das ganz schlimm, wie ihre Kinder verdorben werden mit diesem Schund und Schmutz. Und darunter fiel jetzt nicht nur Pornografie, sondern auch diese anderen Sachen. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen sehr, jetzt übernehme ich das Wort der jungen Leute, boomermäßig drauf sind, weil wir denken, oh, das ist ja unverschämt, was da alles im Internet ist und dieser ganze Quatsch, das sollte man denen verbieten. Ja. Jede Generation wächst mit dem auf, was für ihr Leben wichtig wird. Ja. Und unsere Urgroßeltern haben mit Zinnsoldaten gespielt und gingen leider in Kriege. Wir haben mit Matchbox-Autos gespielt und das Zeitalter des Automobils ist vielleicht jetzt zu Ende. All diese Dinge kann man den Leuten nicht verbieten. Und ich glaube, am Ende glaube ich an die Mündigkeit auch der Jugendlichen, genau zu entscheiden, was tut mir gut und was tut mir schlecht?
Dazu hatten wir eine große Diskussion zum Thema und da gibt es eben Wahrnehmungspsychologen, die sagen, ja, das Problem ist bei jungen Menschen tatsächlich ab einem bestimmten Alter erst, ist das Gehirn in der Lage dazu, wirklich mündig zu sein. Und wir geben eben Alkohol auch nicht an Kinder, weil das zwar für keinen gut ist, aber eben im kleinen Gehirn noch viel größeren Schaden anrichtet als im großen. Also ich glaube, es ist
es gibt bestimmt da auch Argumente dafür.
Thema, genau, aber Social Media ab 16 oder so, das ist wahrscheinlich wirklich nochmal ein extra Punkt. Mhm. Ich würde gerne auf eine Studie, die ich vorhin schon angesprochen habe, nochmal kommen. Denn es geht ja auch darum, dass das, was wir wahrnehmen und was wir in den Nachrichten sehen unter Umständen oder in den Medien oder was wir in unserem gesellschaftlichen Diskurs mitbekommen, eben unsere Wahrnehmung auch wieder prägt. Haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Es gab eine Studie von ARD, ZDF und Deutschlandradio mit dem Leibniz-Institut für Medienforschung und mit dem Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Im Frühjahr 2025 wurde diese Untersuchung gemacht, eine repräsentative Befragung durchgeführt. Und da wurde gefragt, wie die Menschen das wahrnehmen, ob sie eine Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts denn wahrnehmen. Interessanterweise sagten 76% ja, wir nehmen vermehrt eine Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts wahr. Fast genauso viele allerdings sagen, wenn man sie nach ihren persönlichen Erlebnissen fragt, sagen 2/3, in ihrem persönlichen Umfeld erleben sie ein starkes Zusammengehörigkeitserlebnis. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn ich eine solche Diskrepanz habe zwischen dem, was ich selbst wahrnehme und dem, was ich glaube, was auf die Gesellschaft zutrifft, woher nehme ich da meine Information eigentlich? Was für eine Wirklichkeit präsentiere ich den Menschen? Formt das nicht wieder auch deren Wirklichkeit quasi zurück? Wie würden Sie sich das erklären, Herr Schmiese?
Ich glaube, dass solche Berichte, die manchmal auch belächelt werden, versuchen, ein anderes Bild von Ostdeutschland, sage ich jetzt mal. Das ist nicht nur Braun und AfD, sondern es gibt auch in den Städten, wo vielleicht schlimme Wahlergebnisse ist, trotzdem ein Café, was ganz andere Form von Sozialpolitik und politischem Zusammenhalt macht, auch andere politische Auffassung, dass man dann da reingeht und einen Bericht macht. Dann kommen die berühmten Omas gegen rechts und dann wird das belächelt und ihr macht da sozusagen ein Kitsch-TV. Nein, das machen wir nicht. Wir machen das, um zu zeigen, es gibt auch in diesen Städten, in den Brennpunktstädten, wenn man so will, wo man denkt, da rutscht die Republik ganz nach rechts schon, da sind es trotzdem nicht mehr als 50% und es gibt immerhin auch noch über 50%, die da nicht hinrutschen. Das, glaube ich, soll dem entgegenwirken, wenn es diese Klischees gibt und die Wahrheit vielleicht doch noch ein bisschen differenzierter aussieht.
Ich frage nochmal die Psychologin, wie sie sich diese Diskrepanz erklärt zwischen dem, was ich in meinem persönlichen Umfeld wahrnehme und dem, was ich annehme, was in der Gesellschaft los ist.
Ich kenne jetzt die explizite Studie nicht, aber das, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sich die Diskrepanz aus einer anderen kognitiven Wahrnehmungsverzerrung ergibt. Den Negativity Bias, die Negativitätsverzerrung hatten wir gerade schon im Raum. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir uns in unserem sozialen Miteinander primär mit Menschen umgeben, die uns ähnlich sind. Das heißt, die ein ähnliches Wertekostüm mitbringen, die ähnlich sozialisiert sind. Menschen mit akademischem Hintergrund sind häufig auch mit vielen akademisch sozialisierten Menschen befreundet. Und das macht natürlich ein anderes Gefühl von Wirklichkeit und Wirklichkeitskonstruktion als das, was ich auf einer Metaebene im großen gesellschaftlichen Diskurs erlebe. Das heißt, das wäre ein Ansatz, dieses große Divergieren zu erklären.
Ist immer die Frage, was ist sozusagen Wirklichkeit? Das ist fast schon philosophisch, was dahinter steht. Frau Pau, wie erklären Sie sich das? Oder welchen Ansatz haben Sie da?
Habe ich noch nicht. Ich höre ja im Moment interessiert zu und denke auch darüber nach. Aber es ist natürlich auch so. Ich glaube, das ist auch das Problem, was Sie vorhin beschrieben haben im Thema politische Bildung. Wenn Sie einen Saal haben oder einen Raum, wo Menschen mit so einer Grundaggressivität dort hineinkommen. Die kommen ja alle aus einem Umfeld. Wahrscheinlich, wenn es gut geht, aus einem, in dem sie sich wohl fühlen und verstanden fühlen, so wie Sie das jetzt eben für die eine Seite dargestellt haben. Und kommen aber zum Teil mit der Unterstellung, die hier sind alle irgendwie ganz anders drauf oder die will mir jetzt die Welt ganz anders erklären, als ich sie jetzt hier an dieser Stelle sehen. Und da ist ja dann wirklich die Kunst, wie bricht man das auf und kommt dazu, dass man in Respekt voreinander und auch mit der Fähigkeit, die andere Meinung, die man absolut nicht teilt, oder auch Überzeugung, das ist ja manchmal auch so eine Grundüberzeugung, da geht es ja gar nicht mehr um Meinung zu einem Gegenstand, ja, dass man die auch mal stehen lässt und sagt, ich bin nicht deiner Meinung, aber du wirst sie, kannst sie hier nicht nur sagen, sondern ich werde mich dafür auch einsetzen. Und wir müssen aber in ein Gespräch kommen, müssen fähig werden, da, wo wir einen Punkt identifizieren, dass wir vielleicht übereinstimmen, kann ja sein, dass wir diesen dann auch gemeinsam befolgen, selbst wenn ich stehen lassen kann, dass da jetzt auch Widersprüche im Raum sind. Ich glaube, das ist genau das, was wir an vielen Stellen verlernt haben, damit umzugehen. Also da war Corona vielleicht vorhin ein Stichwort, aber nicht nur. Aber es gab ja letztes Jahr auch noch eine andere Studie, die mich sehr nachdenklich gemacht hat, dass gerade die junge Generation, also bisher habe ich Einsamkeit immer als Phänomen der Seniorinnen und Senioren wahrgenommen, auch in meiner Tätigkeit beispielsweise als Abgeordnete, wenn ich mich versucht habe zu kümmern um bestimmte Dinge, dass aber eben eine Studie im Herbst letzten Jahres sagte, die junge Generation ist von schwerster Einsamkeit geplagt. Jedenfalls viele geben das für sich an. Das ist ja auch nochmal ein Befund, der dann hineinspielt in diese Wahrnehmung. Vielleicht müssen wir uns dem auch nochmal zuwenden.
Wollten Sie noch reagieren, Frau Mutter?
Ich möchte das nochmal sehr betonen und vielleicht ist da ein Begriff oder ein inneres Bild, was uns da unterstützt, der Begriff der Gleichzeitigkeit. Es ist eben tatsächlich möglich, dass auch mehrere Wahrheiten parallel zueinander existieren, weil Wirklichkeit konstruiert ist und hochgradig individuell ist. Und das, was aus psychologischer Sicht manchmal gerade im Dialog miteinander noch helfen kann, ist der Blick auf Wertekostüme und die Feststellung, dass Wertekonstrukte ganz unterschiedlich konstituiert sein können, aber inhärent keine Wertigkeit haben. Das heißt, ich bin vielleicht als Mensch mit Wurzeln in Süddeutschland mit einem Wert, der Tradition heißt, sozialisiert und vielleicht ist jemand anders sozialisiert mit einem Wert, der Progressivität oder Universalismus heißt. Und dass wir beide einen konstruktiven Dialog miteinander führen können, da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Pau, das braucht, dass wir einander aushalten, hinhören, zuhören und auch die Fähigkeit mitbringen, die grundständige Haltung und Annahme zu haben, vielleicht haben auch Sie recht und ich bin im Unrecht.
Frau Krippner, wir haben jetzt eben gerade über diese Studie gesprochen und über diesen einen Befund, also die Diskrepanz zwischen der persönlichen Wahrnehmung für mich und mein Umfeld und dem, was in der Gesellschaft los ist. Wie beurteilen Sie es? Könnte es auch sein, dass man einfach, hätte man ja auch sagen können, als Medienkritik, Mensch, die Leute sehen einfach im Fernsehen immer was ganz anderes als das, was sie selber wahrnehmen? Oder wie erklären Sie sich das?
Nein, also das glaube ich ist, also da würde ich mich auch völlig missverstanden fühlen. Ich bin sehr dankbar, um das an dieser Stelle zu sagen, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und alle Informationen, die wir da haben und bin auch dafür, dass wir weiterhin immer, und das tun wir auch in der politischen Bildung, den Finger auch in die Wunden legen. Das ist schon mal das eine. Das, was Sie aber sagen, ist aus meiner Sicht sozusagen aus so einer Bildungsansicht heraus eine ganz positive Sache, weil man nämlich genau da ansetzen kann. Auch das habe ich schon mal ausprobiert. Ich habe mal einen Vortrag gehalten und habe alle guten Nachrichten. Also ich habe nur Positives gesagt, ja, weil ehrlich gesagt, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wir können so froh sein, dass wir jetzt leben. Denken Sie mal bitte als Frau, wir sitzen hier alle wunderbar mit einem Mann auf dem Podium. Ist das nicht schön? Das hätte man vor 50 Jahren never ever wäre das gewesen, ja. Medizin, wann wollen Sie gelebt haben? Ich bin so dankbar, dass ich jetzt lebe, ja. Es gibt ganz viele Ansätze technischer Art. Ich möchte das Internet auch nicht weghaben. Wie kann ich mich verbinden mit meiner Verwandtschaft in den USA? Früher nicht denkbar gewesen. So habe ich begonnen. Haben Sie schon so ein kleines Unwohlsein hier im Saal? Also ich habe nur gemerkt, es gab ein Unwohlsein. Ich habe gesagt, diese Zukunft, also bin ich froh, jetzt zu leben. Und das habe ich, aber eine halbe Stunde musste man das aushalten, mit lauter, wirklich gesichert positiven Nachrichten. Und das hat die Leute auf eine Art ganz nervös gemacht, weil wir das eigentlich gar nicht mehr ertragen können. So, und trotzdem hat das aber auch ganz viel ausgelöst in Menschen und das sozusagen ist jetzt andersrum das, was, weil ich habe sozusagen mit den großen Nachrichten angefangen. Aber ich finde, das ist eigentlich ein Ansatz, diesen Bias irgendwie sich anzuschauen, anzuschauen, mein Gott, was bin ich froh, dass ich in einem Land lebe, in dem ich 6-12 Monate Elternzeit nehmen darf und danach wieder in meinen Beruf gehen darf. Mein Gott, bin ich froh, dass ich ein Anrecht auf Teilzeit habe. Wir haben doch ganz viele tolle Sachen und die gilt es zu bewahren. Also kurzum, das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen auch sehr pädagogisch, am Ende der Sendung gehen wir zum Positiven hin, aber trotz allem möchte ich darauf einfach verweisen, dass es auch lohnt, genau darauf zu schauen, ohne aber bitte dahin zu gehen und zu sagen, ja, Ukraine-Krieg ist mir egal, Gaza ist mir egal und die soziale Schere in Deutschland ist mir auch egal. Nein, es gibt eben beides und es geht darum, das in eine Verbindung miteinander zu bringen und indem ich eben ein persönliches Erleben habe von guten Dingen, kann ich auch da ansetzen und sozusagen von da aus vielleicht auch das große Ganze ertragen.
Und Herr Schmiese, Sie wollten reagieren.
Ja, ich finde, das ist sehr schön gesagt, weil das passt fast in so einen kirchlichen Rahmen. Die Briten, die sagen, und ich glaube, das ist ursprünglich von einem Kirchenlied, Count Your Blessings, also zähle deine Segnungen, die du hast. Sie haben es gerade aufgezählt und vielleicht ist das die Spiegelung von dem, was wir in der TV-Welt sehen und in der Nachrichtenwelt, und das ist ganz schlimm, und du kannst deine eigenen Count Your Blessings machen, indem du sagst, Gott sei Dank, gesundheitlich, familiär, mein Freundeskreis, all das, was Sie auch gerade aufgezählt haben, das stimmt jeweils, wie man sozusagen sich dann auch positiv spiegeln kann zu dem Schrecklichen, was man dort sieht, und gleichzeitig aber eine Empathie auch entwickelt für die Menschen, denen es gerade dreckig geht, und kann es aber dadurch ertragen und das eigene Glück sozusagen dann trotzdem noch bewahren. Ich glaube, diesen Gegensatz. Man will nicht sich selbst sehen in den Nachrichten, sondern man muss natürlich die anderen Nachrichten dann auch so auffassen.
Das nehmen wir jetzt mal als Schlusswort. Unser Titel ist ja Gute Nachrichten in schlechten Zeiten. Vielleicht kann man dann festhalten, so schlecht sind die Zeiten vielleicht gar nicht. Jedenfalls nicht auf allen Ebenen und nicht in allen oder aus allen Perspektiven. Das war unser RBB 24 Inforadio Forum. Gute Nachricht in schlechten Zeiten. Darum ging es. In Kooperation mit der Evangelischen Akademie zu Berlin. Es diskutierten Petra Pau, ehemalige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Wulf Schmiese, stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Mailin Modrak, Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie, und Friederike Krippner, Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin. Als ihre Moderatorin verabschiedet sich Miriam Meinhardt. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.